Zu Beginn eine Schriftstelle, 2. Petrus 3, Vers 18, den ersten Teil. 2. Petrus 3, Vers 18, es ist der letzte Vers, den Petrus uns hinterlassen hat aus seinen Predigten und Schriften. Wachst aber in Gnade und Kenntnis unseres Herrn und Retters, der Jesus Christus ist. Wachst. Wachst in Gnade, wachst in Kenntnis, aber zuerst in Gnade. In Gnade heißt, in dem, das der Herr uns schenken möchte. Und dann in der Kenntnis unseres Herrn. Das heißt, dass wir ihn besser kennenlernen und das besser kennenlernen, das er uns zu sagen hat, sein Wort. Und bekanntlich ist die ganze Heilige Schrift Wort Christi. Das Wort Wachstum bewegt mich. Es gibt zweierlei Wachstum unter Christen. Einmal als Wiedergeborene, als solche, die den Sinn und das Wesen unseres Herrn überkommen haben, dürfen wir wachsen in dem, das gut ist, das er in uns geschaffen hat. Ein kleines Kind, wenn es gesund ist, ist noch nicht ein Erwachsener. Als Mensch ist es vollkommen, aber es ist wachstumsfähig. Das heißt, Vollkommenes kann wachsen. Und auch wir, auch wenn wir gesund sind, dürfen immer noch wachsen in dem, das Gott in uns geschaffen hat und tut. Also in dem vorhandenen Guten darf Zunahme geschehen. Andererseits sind wir nicht nur gut. Das heißt, es ist nicht nur das da, das Gott an Neuem in uns geschaffen hat, an Christus Ähnlichkeit, an neuem Leben, sondern wir bringen Altes mit in unser Christenleben. Und da gilt es auch zu wachsen. Aber wie? Im Ablegen, das heißt in der Korrektur. Wir legen ab, was an Gnade bzw. in diesem Bereich der Gnade bedarf, der Vergebung. Wir legen ab und wir lernen neu, Schritte zu tun, parallel mit unserem Herrn, zusammen mit ihm. Wir wachsen also, indem wir, das Gott in uns geschaffen hat, zunehmen, aber auch dort, wo wir korrekturbedürftig sind. Gesunde Kinder wollen wachsen. Sie wollen größer werden und sie wollen anders werden. Sie wollen nicht so bleiben, wie sie sind. Und jedermann weiß, wie tragisch es ist, wenn jemand schon 21 ist und dort stehen geblieben ist in seinem Wachstum, wo er mit 5 Jahren stand. Das ist traurig, wie schön und wie süß auch 5-jährige Kinder sein mögen. Und man kann mit einem 21., mit einem solchen 21-Jährigen auch so spielen wie mit einem Kind. Aber es ist dennoch traurig. Kinder wollen wachsen und wir wollen auch, dass sie wachsen. Gesunde Kinder Gottes wollen ebenfalls wachsen. Will jemand nicht anders werden, als er ist? Will jemand nicht Korrektur? Will er nicht zunehmen an Erkenntnis, an Gnade? Dann ist etwas sehr Trauriges vorhanden. Dennoch müssen wir feststellen, dass es viele Christen gibt, die einfach nicht wachsen wollen. Das haben wir auch auf dieser Reise erlebt. Es kommt immer wieder einmal vor, dass jemand unwillig ist, Neuem zu begegnen oder anderem, das zum Beispiel nicht mit seiner momentanen Auffassung übereinstimmen würde. Wir können ja wenigstens prüfen, aber man stellt heute fest, und ich denke, Sie erleben das auch, und das ist das Tragische unserer Zeit. Wir kommen in eine neue Phase, denke ich, wo viele unserer Brüder und Schwestern nicht mehr prüfen wollen, nicht mehr anderes wollen. Gott bewahre uns davor. Der Herr mache uns beweglich, mache uns oder gebe uns heilige Beweglichkeit. Wir wollen nicht zu beweglich sein und von einem Wind der Lehre zum anderen Wind uns wenden. Wir wollen fest werden in der unveränderlichen Wahrheit. Und dennoch wollen wir erfahren, was diese Wahrheit ist. Und niemand von uns hat sie gepachtet. Ich komme nach Rafts in der Bereitwilligkeit zu lernen. Ich habe mir es schon vor vielen Jahren vorgenommen, bereit zu sein, vom jüngsten Christen etwas zu lernen. Gott schenke uns allen diesen gesunden Willen, zu wachsen dort, wo er ankündigt, dass Wachstum bedürftig ist, notwendig ist. Etwas Praktisches, damit es eine Hilfe ist bei dem Mitschreiben und auch unter Umständen, wenn jemand eine Kassette abtippt. Ich finde, es ist eine Hilfe beim Abtippen, wenn die Gliederung angegeben wurde. Und das will ich tun. Es mag zunächst den Lauf eines Referates etwas stören. Und das ist unangenehm, das gebe ich zu. Aber ich denke, der Wert einer bekannten Gliederung, einer erkennbaren Gliederung, ist es wert. Das heißt, es lohnt sich. Übrigens, Sie dürfen Kassetten bestellen, es wird aufgenommen. Vorläufig aber wird darum gebeten, dass diese nicht vervielfältigt werden unter der Hand. Es soll ein Buch über dieses Thema erscheinen und ich müsste zuerst mit dem Verlag in Verbindung treten. Also wir kommen zum Thema des heutigen Abends, nämlich zu Römisch 1. Ich werde Zahlen und Buchstaben in Abwechslung benutzen. Zuerst Römisch 1, dann Groß A und dann Arabisch 1 und Klein A. Römisch 1 vom Wesen der Gemeinde. Das heißt, es geht um die Frage, was ist denn eigentlich Gemeinde? Und unter Groß A zunächst einmal etwas Einleitendes, Einführendes. Arabisch 1, Gemeinde ist einmal, das Wort Gemeinde, ein alter Begriff. Er beginnt nicht erst mit dem Neuen Testament, er ist älter als das Neue Testament. Er ist ein sehr alter Begriff, ein altes Wort. Die Vorläufer des neutestamentlichen Gemeindebegriffes haben wir in zwei geschichtlichen Räumen zu suchen. Einem hebräisch-religiösen und einem griechisch-politischen Raum. Klein a, fragen wir zuerst nach dem religiösen Raum, dem Hebräischen. Gemeinde im alten Israel. Drei Bauten sind es, die hier im Mittelpunkt stehen. Das Zelt der Zusammenkunft zunächst, bei der Wanderung durch die Wüste. Später, viele Jahre später, selbst Jahre später, nachdem sie schon ins Land der Verheißung eingezogen waren, der Tempel und dann nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft in Babylon die Synagoge, ein örtlicher Treffpunkt. Der Tempel, es gab nur einen und er befand sich in Jerusalem nach der Verordnung Gottes. Das hebräische Wort Kahal, Q-A-H-A-L, ist die Gemeinde Israel schlechthin, die zusammengerufen wird, und zwar zum Zelt der Zusammenkunft vorgeladen wird, um zu hören, was Gott zu sagen hat. Das ist bezeichnet. Die Kahal wird zusammengerufen, um zu hören, was Gott zu sagen hat, dort, wo er wohnt, in Anführungsstrichen. Um dann aber wiederum in seinem Auftrag zu handeln und das weiterzugeben, was sie bekommen haben. Primär ist in Israel die Begegnung mit Gott, sekundär die Begegnung miteinander. Das heißt, in der Kahal Israels, in der Gemeinde Israels, steht das Zusammenkommen, die Gemeinde als eine Zusammengehörigkeit, eher im Zeichen des Senkrechten, der senkrechten Beziehung zu Gott. Und erst in zweitrangigem Maße steht sie, dieses Zusammenkommen, im Zeichen der Begegnung miteinander. In das Zelt der Zusammenkunft und später in den Tempel gehen nur einige, und zwar Erwählte. Dreimal im Jahr haben die Männlichen im Volk sich dort zu versammeln. Das ganze Volk heißt aber Kahal, Gemeinde, auch wenn nur einige in den Tempel, ins Gotteshaus gehen dürfen. Bei der Synagoge ist es so, sie stellt eine regionale Versammlung dar. Der Tempel, beziehungsweise die Versammlung um den Tempel, eine nationale Versammlung. Bei der Synagoge kommt man am Schabbat zusammen, um Gesetz, das heißt Gottes Reden zum Menschen. Gesetz ist übrigens ein nicht ganz glückliches Wort, um das hebräische Wort Torah zu übersetzen. Gesetz übersetzt in richtiger Weise das griechische Wort für diesen Begriff. Aber sowohl das Deutsche als das Griechische, beide Wörter sind ungenügend, um das hebräische Wort zu übersetzen. Denn sowohl beim deutschen als beim griechischen Wort denken wir bei diesen Termini an den Imperativ, du sollst. Das ist für uns Gesetz. Aber im Hebräischen schließt die Tora nicht nur den Imperativ ein, das heißt, das, was erst werden soll, geschehen soll, sondern das, was ist, das Vorhandene, die Auskunft. Das heißt, der Indikativ, so ist es. Die Wahrheit wird dargelegt, sodass wir in der Tora sowohl Geschichtliches, einfach Ereignisse erzählt haben, dann aber auch Informationen über das Wesen Gottes, das Jenseitige und so weiter, als Vorschreibendes haben. Wir haben also Beschreibendes und Vorschreibendes. Also, kommt man in die Synagoge, dann kommt man, um Wort Gottes zu hören, was Gott zum Menschen zu sagen hat, nicht nur an Gesetz, sondern auch an anderem, das im Worte Gottes steht. Das Zweite, wozu man zusammenkommt, ist das Gebet. Das heißt, man erwartet, das Reden Gottes zu vernehmen und man erwartet, dass es möglich sein wird, zu Gott zu reden. Das ist ein wichtiger Bestandteil in der Zusammenkunft der Synagoge. Man kommt am Schabbat zusammen, um Gottes Reden zum Menschen zu vernehmen und des Menschen Reden zu Gott zu pflegen. Es findet auch ein gewisser Austausch statt zwischen Menschen. Doch steht das geschichtliche Reden Gottes, das heißt die Heilige Schrift, was Gott bereits gesprochen hat, im Vordergrund. Die Auslegung, die Bemerkungen zu Gottes Wort sind eher am Rande. Das Wort Gottes selbst steht im Mittelpunkt. Wenn Sie flink gedacht haben und verglichen haben, dürfte es Ihnen aufgefallen haben, dass es bei uns allzu oft genau umgekehrt ist, nicht wahr? Was wir als Menschen einander zu sagen haben über Gottes Wort, das macht einen Hauptteil aus. Aber wir haben auch noch Schriftlesung. Ja. Auch wenn es am Anfang stehen mag, aber es ist nicht der Hauptbestandteil. Es gibt aber Gemeinden, die sehr viel Schriftlesung in ihrem Gottesdienst haben. In der Gemeinde Israels ist also der theokratische Gedanke vorherrschend, nicht der demokratische Gedanke. Das heißt, man kommt zu Gott, hört von ihm, spricht zu ihm, bespricht, was er sagt, aber es geht weniger um die Begegnung zwischen Menschen. Klein b. Wir kommen zum politischen Raum, dem anderen Raum, aus dem unser Begriff Gemeinde stammt. Gemeinde im alten im alten Griechenland. Wir haben hier zwei politische Räume, einen griechischen und einen römischen Raum. Und ich werde zuerst vom Griechischen sprechen. Also zuerst Gemeinde im alten Griechenland. Das griechische Wort für Gemeinde lautet Ekklesia. Zu Deutsch sagt man oft Ekklesia, das ist dann natürlich eine deutsche Aussprache. In den Freistaaten des alten Hellas, so heißt Griechenland auf Griechisch, besteht die Gemeinde aus den durch einen Herold heraus- und zusammengerufenen Bürgern. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Bürger bildet die Gemeinde. Nicht alle, die in einem Freistaat wohnten, waren Bürger. Hier ist der demokratische Gedanke vorherrschend. Die Mitglieder dieser Gemeinde, der griechischen Gemeinde, nehmen am Vorgehen der Versammlung alle teil, beziehungsweise dürfen alle teilnehmen. Sie hören nicht nur zu. Es werden nicht nur griechische Gesetze gelesen oder erläutert, es wird besprochen. Vergangenes, Künftiges. Sie hören nicht nur zu, sondern bringen auch eigene Gedanken mit ein. Wir merken, die neutestamentliche Gemeinde erbt ein Stück dieses Gedankens, beziehungsweise hat einen ähnlichen Verlauf. Ob es von hier geerbt wird, das könnte man noch in Frage stellen. Der andere politische Raum, Gemeinde im alten Rom. Die Bürgerschaft des römischen Imperiums war einfach ein erweitertes Rom. Immerhin war es ein römisches, um es deutlicher zu sagen, ein römisches Imperium, das heißt ein städtisches, ein erweitertes Rom. Diese Stadt hatte ja ihre Herrschaft auf Italien und später auf andere Länder erweitert, bis nach Asien und Afrika hin. Je weiter sich die Herrschaft Roms, dieser Stadt, ausdehnte, Umso weiter dehnte sich auch die Bürgerschaft der Stadt aus. Im römischen Imperium war jeder Bürger des Reiches ein Bürger der Stadt Rom und zugleich des ganzen Imperiums. Alle Bürger bildeten eine Gemeinde, wovon die örtlichen, und jetzt muss man sagen Gemeinden in Anführungsstrichen, jeweils nur einen Ausschnitt darstellten. Die Römer sollen übrigens das Wort Ekklesia von den Griechen übernommen haben. Wenn ein freier Bürger zum Beispiel von Athen oder Philippi nach Spanien in eine Stadt, die zu Rom gehörte, kam, so war er dort automatisch, ohne besondere Einführung, ein Glied der dortigen politischen Gemeinde. Man sprach ja Griechisch bzw. Lateinisch. Die zwei Sprachen waren allgemeine Sprache. Wenn ein freier Bürger, Entschuldigung, fand dort gerade eine Gemeindeversammlung statt, so war es ihm ohne weiteres gestattet, als Teilnehmer dort beizuwohnen. Er war ein Bürger dieser Gemeinde, Kraft der Tatsache, dass er Bürger Roms war. Alle römischen Bürger waren Bürger einer einzigen großen Gemeinde. Auch diesen Gedanken haben wir in der biblischen Gemeinde. Christen überall bilden eine einzige Gemeinde. Die Christen eines Ortes sind ebenfalls Glieder der ganzen Gemeinde. Und, achten wir darauf, notieren Sie sich dieses, alle Christen auf der Welt sind Glieder ihrer Gemeinde. Das ist die Bedeutung davon. Rabisch 2. Gemeinde ist ein biblischer Begriff. Er ist ein alter Begriff, und das haben wir besprochen. Er kommt aus zwei Räumen. Jetzt, Gemeinde ist ein biblischer Begriff. Im Neuen Testament wird das Wort Gemeinde unter verschiedenen Aspekten gebraucht, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Klein a, zuerst einmal in einem hebräischen Sinn. Zum Beispiel, wir lesen in der Apostelgeschichte, dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste verkehrte mit dem Boten, der am Berge Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern. Das sagt Stephanus in seiner Rede vor dem Hohen Rat in Kapitel 7. Dort ist es Vers 38. Dieser ist es, das heißt dieser Mose, der in der Gemeinde in der Wüste, Gemeinde ist hier die Kahal, die hebräische, die israelitische Nationalgemeinde. Das Wort wird hier also in diesem Sinne gebraucht. Klein b. Es gibt Stellen, wo das Wort Ekklesia oder zu Deutsch Gemeinde im römischen Sinne Verwendung findet. So zum Beispiel in der Apostelgeschichte 19, dem Kapitel, wo wir diesen Aufruhr um Demetrius haben. Da heißt es unter anderem, da sagt ein römischer Beamter, wenn es aber etwa andere Dinge sind, über die ihr Gesuche habt, in der gesetzesgemäßen Versammlung wird es erledigt werden. Versammlung übersetzt hier das griechische Wort Ekklesia. Das ist Kapitel 19 in den Versen 39 und 40. Wenn es aber etwa andere Dinge sind, über die ihr Gesuche habt, auf diese Weise bringt er den Tumult zu einiger Ruhe. Er verkündet in der gesetzesgemäßen Versammlung, also in der politischen Gemeindeversammlung, wird es erledigt werden. Hier wird Gemeinde oder Ekklesia im römischen Sinne gebraucht. Klein c. Gemeinde wird auch im Sinne einfach einer Ansammlung von Menschen gebraucht. So im säkularen Bereich, wie auch jetzt, wir sind jetzt im Neuen Testament, im biblischen Bereich. Im selben Kapitel lesen wir, die einen also schrien dies, die anderen das. Denn die Versammlung, Ekklesia, war in Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grunde man zusammengekommen war. Und nachdem er dieses gesagt hatte, Vers 41, entließ er die Versammlung. Das war keine politische Versammlung. Sie hatte politische Töne. Sie war aber eher religiös, vielleicht sogar eher wirtschaftsbedingt. Sie war einfach ein Anlauf, eine Ansammlung von Menschen. Und doch heißt sie zweimal, diese Ansammlung von Menschen, Ekklesia. Das heißt, das Wort wird in diesem Sinne gebraucht, einfach als eine Versammlung, sei sie lose, einfach, spontan oder auch, und das, dazu kommen wir gleich, das Wort kann auch im Sinne einer formalen Versammlung gebraucht werden. Das war Apostelgeschichte 19, die Verse 32 und 41. Klein d, das Wort Ekklesia oder Gemeinde, wird auch als regelmäßige Versammlung der christlichen Gemeinde gebraucht. Die Versammlung, die regelmäßige Versammlung der Christen. Und hier werde ich jetzt eine Anzahl von Bibelstellen lesen. Zuerst aus 1. Korinther, und Sie dürfen aufschlagen, wenn Sie wollen. Es werden einige Verse hier sein, aus dem 1. Korintherbrief. Kapitel 11. Zuerst. In dem zweiten Teil von Kapitel 11 geht es bekanntlich um das Mahl des Herrn. Und Paulus sagt zu Beginn, Vers 18, denn erstens höre ich beim Zusammenkommen in der Gemeinde, jetzt sollten wir wohl übersetzen, in der Versammlung der Gemeinde. Also wenn ihr euch versammelt als Gemeinde, höre ich, sind Spaltungen unter euch, Spaltungen vorhanden. Erstens höre ich, beim Zusammenkommen in der Versammlung der Gemeinde sind Spaltungen unter euch vorhanden. Hier wird Ekklesia einfach im Sinne der regelmäßigen Versammlung der Gläubigen gebraucht. Kapitel 14, Vers 19. Jedoch in der Ekklesia, das heißt in der Versammlung der Gemeinde, will ich eher fünf Wörter mit meinem Denksinn reden. Hier ist Ekklesia im Sinne einer Versammlung gebraucht. Vers 28 wieder. Ist aber kein Übersetzer da, schweige er in der Versammlung der Gemeinde. Vers 34. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen der Fall ist, sollen eure Frauen, und jetzt wird es im Sinne einer Versammlung gebraucht. Also wir haben hier beiderlei Sinn. Das Wort wird zweimal gebraucht. Zuerst im Sinne der Gemeinde als Menschen, zweitens im Sinne einer Versammlung von Menschen. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen der Fall ist, sollen eure Frauen in den Versammlungen der Gemeinde schweigen. Ebenfalls so in Vers 35, Mitte, denn es ist für Frauen eine Schande, in der Versammlung der Gemeinde zu reden. Wieder im Sinne einer Versammlung. Diese Texte in 1. Korinther sind klar, was den Begriff der Gemeinde betrifft, den Gebrauch dieses Wortes. Wir haben noch zwei Texte oder drei, in denen eine Wahrscheinlichkeit, mindestens eine Möglichkeit besteht, dass das Wort im selben Sinne dort gebraucht wird. In 3. Johannes, im dritten Brief des Johannes, den Versen 6 und 10, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Wort Ekklesia hier im Sinne einer Versammlung, einer Zusammenkunft gebraucht wird. 3. Johannes, Vers 6. Vor der Gemeinde zeugten sie von deiner Liebe. Das ist Vers 6. Das heißt, vor der versammelten Gemeinde. Vor versammelter Gemeinde zeugten sie von deiner Liebe. Und in Vers 10, Mitte. Er selbst nimmt die Brüder nicht an und zudem verbietet er es denen, die es wollten, und er tut sie aus der Gemeinde, das heißt aus der Versammlung der Gemeinde, er wirft sie raus. Ja. Nicht aus der Gemeinde von Menschen, das kann er nicht, dazu kommen wir aber erst später. Also hier ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch in Vers 10 an die Versammlung der Gläubigen gedacht ist. In Kolosser Kapitel 4, Vers 16 haben wir die Möglichkeit, dass es auch hier um eine Versammlung geht. Kolosser 4, Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikeer gelesen werde. Das heißt, in der versammelten Gemeinde der Laodikeer. Und dass auch ihr den aus Laodikeer lest. Nun kommen wir zu dem Rest oder wenigstens den meisten der übrig gebliebenen Vorkommnissen dieses Wortes Gemeinde im Neuen Testament. Klein e. In den meisten der neutestamentlichen Stellen überhaupt wird das Wort Gemeinde einfach im Sinne der christlichen Gemeinde gebraucht. Was immer das jetzt ist, aber in diesem Sinne, wir sind immer noch in der Einleitung, in diesem spezifischen Sinne als christliche Gemeinde wird dieses Wort meistens gebraucht. Aber hier möchte ich wieder für einen Moment unterteilen, denn es gibt drei verschiedene Sinne, in welchem das Wort für die christliche Gemeinde gebraucht wird. Welche christliche Gemeinde? Erstens, Ekklesia kann von einer Gruppe von Christen an einem Ort gebraucht werden. Und ich gebrauche das Wort Gruppe absichtlich. Denn es hilft uns, wenn wir einmal zur Kenntnis nehmen, aus der Atmosphäre des Neuen Testamentes, dass Gemeinde eher als Gruppe aufzufassen ist als Verein. Die Gemeinde des Neuen Testamentes ist nicht ein Verein, wie wir, das heißt, wie wir uns das vorstellen normalerweise, bewusst oder unbewusst, auch wenn er kein eingetragener Verein ist. Einfach eine Gruppe von Christen an einem Ort, aus welchem Grund auch immer sie als eine einheitliche Gruppe aufzufassen sind. Wir haben hier einige Stellen, die diesen Gebrauch haben. Zuerst aus der Apostelgeschichte 8, da lesen wir in Vers 1, Saulus war ganz im Einvernehmen mit seiner Tötung. An jenem Tage entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war. Es gab mehr Christen als die in Jerusalem. Aber jetzt wird eine Verfolgung ausgelöst gegen die Christen, gegen die Gruppe von Christen. Sie ist sehr groß, aber sie ist immer noch eine Gruppe von Christen in Jerusalem. Kapitel 13, Vers 1. Es waren in Antiochien bei der Gemeinde, das heißt bei der Gruppe von Christen am Ort, bei der Gemeinde, die dort bestand, etliche Propheten und Lehrer. Hier denken wir an Christen am Ort. Römer 16, 4 ebenfalls. Hier fällt allerdings auf, dass wir eine Gruppe unter mehreren Gruppen haben. Und warum nur eine von diesen mehreren genannten Gruppen als Gemeinde bezeichnet wird, wird uns nicht gesagt. Das bleibt verschleiert. Und kein Ausleger vermag dieses Geheimnis zu lüften. Wir wissen nicht, was für Gruppen die anderen waren. Waren sie in unserem Sinne Hauskreise? Waren sie einfach eine Liste von Sklaven in einem gewissen Haushalt des Narkissus oder von einem anderen? Waren es einfach Christen, die sich ab und zu bei jemandem trafen? Wir wissen es nicht. Aber Paulus weiß um diese Gruppen von Christen und lässt sie grüßen. Aber wir lesen dort in Vers 4, sie, die für mein Leben ihren Nacken hinhielten, denen nicht alleine ich danke, sondern auch alle Gemeinden derer, die von den Völkern sind. Ich habe mich hier vertan. Ich hatte an die Gemeinde im Hause des Aquila gedacht, aber in Vers 4 ist nicht von dieser Gemeinde die Rede. Die Stelle kommt noch. Hier ist an die verschiedenen Gruppen von Christen an verschiedenen Orten anderswo gedacht, sondern auch alle Gemeinden derer, die von den Völkern sind. Die lassen grüßen. Und dann kommt das andere. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich mich wieder versprochen. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Da ist es. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. 1. Korinther 1, Vers 2. 1. Korinther 1, Vers 2. Paulus, gerufener Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Sosthenes, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den gerufenen Heiligen. Hier ist eine Mehrzahl von Christen, sie werden Heilige genannt, Geheiligte oder Gerufene, und diese Gruppe von Christen heißt Gemeinde in Korinth. Das Wort Ekklesia wird also gebraucht, um diese Christen in Korinth als eine Gruppe zu bezeichnen. Der zweite Sinn, in welchem Ekklesia für christliche Gemeinde gebraucht wird. Und zwar wird in diesem Fall an alle Gläubigen auf der Erde, die in Christus Jesus sind, seit Pfingsten gedacht. Alle Gläubigen auf der Erde, die in Christus Jesus sind, seit Pfingsten. In diesem speziellen Sinne wird Ekklesia gebraucht, um alle diese Christen auf der Erde schlechthin zu bezeichnen. Und zwar haben wir einige Verse in 1. Korinther 12. In 1. Korinther 12. Zunächst in den Versen 12 und 13. Gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so ist auch der Christus als Leib. Denn auch in einem Geiste wurden wir alle in einen Leib getauft, seien wir Juden oder Griechen, leibeigene Knechte oder Freie, und wir wurden alle in einen Geist getränkt. Jetzt müssen wir diesen Gedanken der Einheit und der Vielfalt behalten, wenn wir zu den Versen 27 und 28 kommen, denn dort wird das Wort Gemeinde gebraucht. Ihr seid aber Christi Leib und Glieder, eins und viele, im Besonderen, Glieder im Besonderen. Und es setzte Gott in der Gemeinde, das heißt in dieser Gemeinde, und das heißt der Gemeinde auf Erden, im Einzelnen, Apostel und so weiter. Die braucht es nicht im Himmel, die hat es auf der Erde. Also es geht um alle Gläubigen auf der Erde, Gläubige an Christus, seit Pfingsten. Aber jetzt haben wir einen dritten Kreis, einen noch weiteren Kreis. Wir hatten den engeren Kreis, Christen am Ort oder eine Gruppe von Christen am Ort. Dann der weitere Kreis, alle Christen auf Erden. Und jetzt der noch größere Kreis, als alle Gläubigen an Christus im Himmel und auf der Erde. Alle Christen im Himmel und auf der Erde, diese große Gemeinde wird so bezeichnet. Und zwar in Epheser 3, Vers 21 als Beispiel. Ihm gebührt die Herrlichkeit in der Gemeinde in Christus Jesus zu allen Geschlechtern aller Ewigkeit. Der letzte Teil dieses Verses lässt uns einen Blick in den Himmel tun. Der erste Teil des Verses lässt uns einen Blick auf die Erde tun, denn dort brauchen wir dieses Wort. Ihm gebührt, das heißt, es muss uns nahegelegt werden, ihm die Ehre zu geben. Im Himmel muss das nicht mehr getan werden. Aber im Himmel und auf der Erde wird ihm Ehre gebracht, weil sie ihm gebührt. Und diese große Schar von Christen, die an Jesus Christus glauben und in ihm sind, heißt Ekklesia, Gemeinde. Alles dieses war einleitender Art, grundlegende Art. Jetzt wollen wir anfangen zu arbeiten. Jetzt gehen wir von der Schale zum Kern. Unter Groß B geht es um Grundsätzliches. Wir kommen also dem Begriff Gemeinde in dieser Rubrik etwas näher. Grundsätzliches zum eigentlichen Wesen der Gemeinde. Wir haben gesprochen vom Gebrauch des Wortes im säkularen Bereich, im neutestamentlichen Bereich, im alttestamentlichen Bereich. Aber jetzt wollen wir zum definierenden Teil kommen. Wir teilen wieder auf, Arabisch 1. Was ist eigentlich Gemeinde im Wesen? Gemeinde ist erstens Heilsmenschen, gerettete Menschen, Menschen des Heils. Das heißt, die Konturen des Heils, der Umfang des Heils, ist gleich dem Umfang Gemeinde. Das eine ist das andere. Wer im Heil steht, steht in der Gemeinde. Wer in der Gemeinde steht, steht im Heil. Das will hier ausgesprochen werden. Und das wollen wir jetzt etwas näher ausführen. Aber wir gehen langsam. Zuerst tasten wir uns etwas vor in Form von einleitenden Gedanken. Klein a, einleitendes zu diesem Gedanken, Gemeinde ist Heilsmenschen. Zuerst eine Frage, was sind denn eigentlich Heilsmenschen? Ich habe es schon ein wenig erklärt. Heilsmenschen sind solche, bei denen das Heil in Jesus Christus, das er zustande gebracht hat, bei denen dieses Heil zur Anwendung gekommen ist, die gerettet sind durch Jesus Christus. Das Heil, das Jesus Christus zu Wege brachte, ist bei ihnen zur Anwendung gekommen. Das sind Heilsmenschen. Das ist aber nicht das Letzte, das über dieses Wort zu sagen ist. Aber zunächst einmal soll das genügen. Aber wenn wir von Heilsmenschen sprechen, von einem Heil in Jesus Christus, ist weiter zu fragen, was ist dieses Heil, das Jesus Christus erworben hat, das er zustande, zu Wege gebracht hat und zur Anwendung kommt. Um die Gemeinde als Heilsmenschen zu verstehen, ist es notwendig, uns einiges über die Art dieses angewendeten Heils in Erinnerung zu rufen. Und ich darf an dieser Stelle ganz kurz sagen, es geht beim Thema Heil um drei Phasen. Das heißt, bei der Anwendung des Heils, vielleicht muss ich noch langsamer gehen, wir sprechen beim christlichen Heil, das heißt beim Heil in Christus, vom Heil an zwei Stellen. Vielleicht lohnt es sich, damit das klar wird, denn hier wird Fundament gelegt, lohnt es sich, 2. Korinther aufzuschlagen, 2. Korinther 5. Da wir also am Anfang eines kleinen Exkurses stehen und wir gerade fast 45 Minuten oder etwa 45 Minuten hinter uns haben, ist es ratsam, denke ich, dass wir gerade jetzt die Pause hier einlegen und dann können wir ungestört anschließend weitermachen. Also sammeln Sie sich ruhig Ihre Gedanken oder Fragen. Und seien Sie bereit, anschließend Fragen zu stellen. Ich muss nicht gleich Fortsetzung machen. Dankeschön.